Das NDR2 Update um 12 mit Katrin Schlass.
Bei der SPD stimmen die Mitglieder jetzt über den Koalitionsvertrag mit der Union ab und der wohl künftige Kanzler Merz irritiert mit Aussagen zu Steuern in Interviews. Und nach vielen sonnigen Tagen gab es wieder Regen, aber der reicht wohl nicht für die trockenen Böden. Es war nicht einfach, aber wir haben es gewuppt. Das war die Botschaft, die die Spitzen von Union und SPD in der vergangenen Woche überbracht hatten, nach kurzen, aber sagen wir mal wohl konzentrierten Gesprächen. Verantwortung für Deutschland ist die schnörkellose Überschrift auf dem Koalitionsvertrag. Und der muss jetzt noch ein paar Hürden nehmen. Bei der SPD stimmen ab morgen die Mitglieder ab, nach dem Auftakt in Hannover heute Abend. Bei der CDU gibt's einen kleinen Parteitag Ende April und die CSU hat schon Ja gesagt. Und während das jetzt alles so sein Gang geht, irritiert der wohl künftige Kanzler Merz mit Aussagen in verschiedenen Interviews. Da ging es zum Beispiel um den Plan, die Einkommenssteuer zu senken, und zwar für Normal- und Geringverdiener. Für die SPD ein wichtiger Punkt im Koalitionsvertrag. Jetzt hat Merz aber auch bei Karin Mioska gesagt, müssen wir mal sehen, nichts ist fix, und das gilt wohl auch für mögliche höhere Steuern.
Unter Ihrer Kanzlerschaft wird es keine Steuererhöhung geben.
Man soll nie sagen, wir wissen nicht, was noch auf dieser Welt passiert. Ich denke, wir werden die Krise als das neue Normale erleben. Und insofern müssen wir jetzt mal anfangen, gut zu regieren.
Gut regieren und die Krise als das neue Normal ansehen, Philipp Eckstein, NDR 2 Berlin. Aber wie kommt das an, wenn Merz jetzt durch die Talkformate tingelt und ausgerechnet ein SPD-Projekt in Frage stellt und andere Punkte im Koalitionsvertrag auch?
Also man merkt schon, das kommt bei vielen Anhängern der SPD, aber auch bei SPD-Politikern nicht so richtig gut an. Friedrich Merz hat ja jetzt zwei Themen am Wochenende angesprochen, die beide der SPD wichtig sind. Das ist zum einen das Thema Einkommenssteuer, die soll ja für kleine und mittlere Einkünfte gesenkt werden. Und da hat Friedrich Merz gesagt, das hängt davon ab, ob wir dann wirklich Geld dafür haben. Und das zweite Thema ist der Mindestlohn. Der soll auf 15 Euro pro Stunde steigen im Jahr 2026. Das ist der SPD wichtig. Und hier hat Friedrich Merz nochmal gesagt, da gibt es keinen Automatismus. Darüber entscheidet die Mindestlohnkommission, in der ja Arbeitgeber und Arbeitnehmer sitzen. Und wenn man jetzt in den Koalitionsvertrag schaut, muss man sagen, beide Aussagen sind richtig. Die finden sich da so auch wieder. Aber die Art und Weise und vielleicht auch der Zeitpunkt, wie er dazu kommuniziert hat, das war jetzt vielleicht nicht ganz so glücklich.
Eine No-GroKo-Kampagne wie beim letzten Mal gibt's diesmal nicht. Aber wie sicher oder unsicher ist das Jahr bei der SPD, wenn das da jetzt ab morgen losgeht?
Also 358.000 SPD-Mitglieder sind ja dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Es gibt jetzt im Vorfeld durchaus einige kritische Stimmen, vor allem von der Jugend, Parteijugend, den Jusos. Da gibt es jetzt Aufrufe, mit Nein zu stimmen. Allerdings muss man sagen, die SPD hat bei diesen Koalitionsverhandlungen 7 Ministerien bekommen. Sie hat sich bei vielen Punkten durchgesetzt. Es gibt keine richtige politische Alternative und die weltpolitische Lage, die kennen wir ja alle. Insofern, ich gehe davon aus, dass die Parteimitglieder damit Ja stimmen werden. Übrigens 2013 und 2018 gab es auch solche Abstimmungen über Koalitionsverträge und damals haben 76% mit Ja gestimmt und 66%, also jeweils ziemlich deutliche Zustimmung.
Auch bei der CDU sind ja nicht alle so glücklich. Wie weit kann man aber davon ausgehen, dass am Ende auch da alle mitziehen und die Regierung zustande kommt?
Ja, ich gehe auch davon aus, dass hier die CDU mitziehen wird. Friedrich Merz ist ja auch ihr Kandidat, ihr Kanzler, der dann wird. Insofern, ja, da gibt es gerade ein bisschen Grummeln, da gibt es auch ein bisschen Unzufriedenheit, aber schon auch so die Einsicht, jetzt muss man sie erstmal machen lassen.
Dankeschön, Philipp Eckstein, NDR 2 Berlin. Ja Mensch, vielleicht habt ihr euch auch kurz die Augen gerieben, als ihr jetzt zum ersten Mal wieder durch eine Pfütze gelaufen seid. Andere haben sich über den Regen sogar richtig gefreut, vor allem Landwirte und Gartenbetriebe natürlich. So schön die vielen Sonnentage auch waren, die Böden sind dadurch viel zu trocken. Der Dürremonitor vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, der hat Ende März schon in vielen Regionen, auch bei uns im Norden, dunkelrot gezeigt, heißt außergewöhnliche Dürre. Und das merkt auch der Landwirt Henning Stratmann in Diepholz in Niedersachsen. Der baut auf seinen Feldern Tierfutter an.
Landwirt Henning Stratmann fährt mit seinem grünen Trecker über den Acker. Hinter dem Fahrzeug hängt ein sogenannter Grubber, ein Gerät, mit dem der Boden gelockert wird. Es staubt heftig.
So, wir sind jetzt ungefähr bei 30 cm.
30 cm tief in den Boden arbeitet sich das Gerät. Die Sorgenfalten auf Stratmanns Stirn werden größer, denn es ist kaum Feuchtigkeit zu sehen. In ein paar Wochen soll hier Mais gesät werden.
Das ist schon sehr trocken. Wir werden das Land jetzt weiter vorbereiten und hoffen dann, dass spätestens bis Ostern Wasser kommt.
Insgesamt bewirtschaftet der Landwirt 180 Hektar. Mais, Getreide, Grünland. Und all das auf überwiegend sandigen Böden. Doch die speichern kaum Wasser.
Hier steht auch extra Roggen drauf. Roggen kann ja die Trockenheit noch besser ab wie Weizen.
Die Pflanzen stehen ungefähr 10 cm hoch.
Hier sehen wir den Roggen. Wir können ja mal eben mit dem Spaten ein bisschen gucken.
Staub bei jedem Spatenstich.
Hier ab 20 cm, das habe ich ja gesagt, da ist noch ein bisschen Feuchtigkeit. Aber da ist das Getreide noch nicht hin mit den Wurzeln.
Für die jungen Pflanzen also keine Chance, die feuchten Schichten mit ihren noch kurzen Wurzeln zu erreichen. Zwar sieht es nicht auf allen seinen Flächen so dramatisch aus wie hier, sagt er, doch die Tendenz ist überall gleich. Seit Februar hat es kaum geregnet. Wenn die Pflanzen jetzt nicht genug Wasser bekommen, reicht die Ernte nicht für ein ganzes Jahr. So wie im Dürrejahr 2018.
Dann geht mein Verdienst halt damit weg, dass wir Futter zukaufen müssen. Und das kostet mir natürlich viel Geld.
Wirtschaftlich ist die Trockenheit ein Risiko. Noch ist aber nicht ausgemacht, dass 2025 so ein Dürrejahr wird wie 2018.
Also das war gewaltige Hitze schon ab Mai. Der Mais ist teilweise nur Meter hoch geworden ohne Kolben. Das brauche ich nicht wieder.
Aber mit jedem weiteren trockenen Tag steigt die Unruhe bei Landwirten wie Henning Stratmann aus Niedersachsen.
Regen, wir brauchen nur noch Regen. Die Weiden sind gedüngt, die Getreideflächen sind alle fertig gedüngt. Wir brauchen einfach nur noch Wasser.
Infos aus Diepholz von Daniel Spreyer. Da gucken wir auch noch drauf. In Washington beginnt heute ein Prozess gegen den Facebook-Konzern Meta. Der hatte ja vor rund 10 Jahren erst WhatsApp und dann Instagram übernommen. Die US-Wettbewerbsbehörde wirft Meta aber vor, die beiden Plattformen zu teuer aufgekauft haben. Und sie sollen damit den Wettbewerb ausgeschaltet und sich eine Monopolstellung gesichert haben. Entscheidend könnten jetzt die politischen Beziehungen sein, und zwar zwischen Meta-Chef Zuckerberg und US-Präsident Trump. Carsten Kühntop, NDR 2 Washington. Wie weit könnte Zuckerberg davon profitieren?
Mark Zuckerberg war mehrmals im Weißen Haus und in Mar-a-Lago. Er hat versucht, Trump zu einem Vergleich zu überreden. Vergangenes Jahr ist Zuckerberg auch politisch auf die Trump-Linie eingeschwenkt. Zum Beispiel, indem er Fakten-Checking-Programme eingestellt hat. Und für die Amtseinführung von Trump im Januar hat Zuckerberg $1 Million gespendet. Das hat ihm bisher alles nichts geholfen.
Am Wochenende hatte es einen tödlichen Zwischenfall in einer Großraumdisco in Trittau in Schleswig-Holstein gegeben. In der Nacht zu Sonntag ist da ein 21-jähriger Mann nach einer Massenschlägerei ums Leben gekommen. Wie genau, ist noch nicht klar. Medien hatten von Stichverletzungen berichtet. Die Polizei sucht jetzt über ein Hinweisportal nach Zeugen und nach einem Tatverdächtigen. So, und jetzt gibt's noch eine gute Nachricht zu Ostern. Dem Feldhasen geht's gut. Der Deutsche Jagdverband sagt, es gibt so viele wie noch nie. Das gilt demnach vor allem für den Nordwesten Deutschlands. Die wenigsten Hasen, die gab's im Alpenvorland.
Ja, das war mal eine schöne Nachricht. Das war das NDR 2 Update um 12 mit Katrin Schlaß.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.